Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute ein Buch im Scannerspiel, das ich Ihnen aus verschiedenen Gründen empfehlen möchte. Zum einen ist es so, wir kriegen ab und an, also selten, aber ab und an kriegen wir mal Mails. Da steht dann drin, ja, ihr macht ja immer diese Mainstream-Wissenschaft. Was ist damit gemeint? Es gibt ja dann auch Menschen, die das ganz anders sehen. Also zum Beispiel, wenn man 99,9% aller Wissenschaftler über die Klimakrise befragt, sind die sich einig und dann gibt es da dieses 0,001% an Leuten, die das ganz anders sehen. Oder zum Beispiel bei Corona, auch so ein Thema, so ein Triggerwort, wo ab und zu mal Post dann kam. Jetzt haben wir tatsächlich eine, die Dinge ganz anders sieht, die aber trotzdem ernst genommen wird von den anderen Wissenschaftlern, und zwar Sabine Hossenfelder. Sabine Hossenfelder hat ein Buch geschrieben, das bei S. Fischer erschienen ist, Das hässliche Universum, warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt. Und zwar ist ihre Theorie, sie sagt, die Physik habe sich verrannt durch ihr Festhalten am Primat der Schönheit. Deshalb gäbe es seit Jahrzehnten keinen Durchbruch in der Grundlagenphysik. Und sie denkt das jetzt ganz anders und hat vielleicht den Schlüssel gefunden für eine neue Physik. Wenn Sie dieses Buch interessiert, sollten Sie sich jetzt bewerben als Teilnehmer, Teilnehmerin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Where do I begin? Aus Love Story, die Musik von Shirley Bassey, hier aufgemixt vom Away Team. Sie hören das auf Radio 1. Und wenn ich das richtig verstanden habe, im Süden hört uns Heiko zu, richtig? Heiko, moin, moin.
Moin.
Oder? Von wo aus rufst du an, Heiko?
Direkt aus Garmisch.
Aus Garmisch, das ist, also südlicher geht im Prinzip nicht mehr, ne?
Viel weiter geht nicht richtig.
Also ich bin ganz stolz immer auf unsere Fernmeldetechniker, dass sie Sendemasten schaffen, die unser Funksignal fast bis an die österreichische Grenze durchschicken.
Ja, sehr geil.
Oder? Wie hörst du uns?
Nee, prima. Also ich höre euch ja ganz normal über Internet, aber telefonieren wir halt normal übers Netz.
Ja, und du hast nicht mit Grüß Gott gerade geantwortet und ich höre auch an deiner Stimme, du bist eigentlich einer von uns, ne?
Ich komme aus Berlin, richtig.
Sehr schön. Heiko, hast du Radio 1 mitgenommen? Machst du was Aufregendes in Garmisch? Warte mal, lass mich mal kurz nachdenken. Könnte es Skilehrer sein zum Beispiel? Das wäre was, ne?
Nee, also Wintersport ist noch nicht meins, aber...
Dann bist du noch nicht lange genug da.
Nee, 2 Jahre.
Mhm. Ja. Oder sonst irgendwas, aber der Job hat dich da runtergetrieben, oder?
Naja, ich arbeite halt von zu Hause. Ich habe wirklich den Luxus, Homeoffice zu machen.
Ja.
Und habe hier die eierlegende Wollmilchsau.
Mhm.
Und es ist einfach nur geil. Also
ja.
Auch einfach mal spontan hochzulaufen zur Zugspitze oder so, solche Dinge. Ja, ist der Hammer.
Schön. Und konzerttechnisch, ich meine, in Garmisch vermute ich mal, findet so viel nicht statt. Ne? Aber Adele ist ja jetzt irgendwie einige Male hintereinander in München. Ist das was für dich?
Wäre was für mich, aber die Verbindung halt nach München ist eben suboptimal. Wenn du mit den Öffentlichen fährst, da bist du halt mal eine Stunde 45 unterwegs für eine Strecke. Und zurzeit sind ja doch die Regionalbahnen hier völlig überlastet.
Also ist in Garmisch auch nicht anders als in Brandenburg?
Nicht wirklich. Ist ein Hotspot und da wollen alle Menschen hin.
Oh, sehr, sehr gut. Heiko, erstmal danke, dass du dabei bist. Du hast die schwerste Aufgabe, weil du musst nämlich 3 Fragen beantworten, bevor es den Buchpreis gibt. Ne?
Das ist bekannter, ja.
Okay, hier kommt Frage Nummer 1.
In Brasilien sind Schafnasenhaie auf Koks. Vor der Küste von Rio de Janeiro haben Forschende 13 Haie positiv auf Koks getestet. Die Konzentration in den Muskeln der Tiere war dabei höher als in der Leber. Grund für die positiven Tests sind laut den Forschenden verunreinigte Abwässer, die aus der Großstadt direkt ins Meer fließen. Noch ist unklar, welche Folgen der unbeabsichtigte Kokainkonsum für die Haie haben könnte. Die Experten vermuten aber, dass vor allem das Wachstum und die Fruchtbarkeit der Tiere beeinträchtigt werden.
Mhm.
Das war einfach.
Warum war das einfach?
Ja, weil ich es gelesen oder gehört habe im Radio.
Mhm.
Also habt ihr ja selber unter der Woche gemeldet.
Also stimmt, ne?
Ja, klar.
Ja, stimmt. Absolut richtig.
Ja.
Ja, und es sind auch nicht die einzigen Tiere, bei denen Koks nachgewiesen wurde. Auch bei Muscheln hat man Koks gefunden. Nun ist aber wahrscheinlich anzunehmen, dass Muscheln sich wahrscheinlich nicht so erratisch gefährlich verhalten wie Haie auf Koks. Hier kommt Frage Nummer 2.
Vegane Ernährung macht uns alt. Zu wenig Proteine, zu schlechte Vitaminversorgung. Vegane Ernährung wirkt sich negativ auf den Alterungsprozess des Körpers aus. Das zeigt eine amerikanische Studie. Untersucht wurden 21 Zwillingspaare, bei denen sich jeweils ein Zwilling vegan ernährt hat. Der andere Zwilling hat Mischkost, also sowohl tierische als auch pflanzliche Produkte gegessen. Nach 8 Wochen macht der Vergleich zwischen beiden deutlich, das biologische Alter der veganen Zwillinge ist deutlich gestiegen. Vegane Ernährung macht uns also alt.
Heiko, in Garmisch, also ich stelle mir das so vor, wir Preußen hier, wir haben ja so gewisse Vorurteile gegenüber den Bayern. Ne?
Ja.
Und wir stellen uns vor, die ernähren sich ausschließlich von Schweinshaxe und Leberkäse.
Ja, und Butterbrezen.
Also wenig vegan.
Ja, also ich würde einfach mal so der Forschung folgen und sagen, das stimmt nicht.
Und auch damit hast du wieder recht. Ja, laut dieser Studie macht uns vegane Ernährung, also auf unserer, wie nennt man das, biologischen Chrono-Uhr, das war gedoppelt jetzt, auf der biologischen Uhr macht uns vegane Ernährung tatsächlich jünger, zumindest scheinbar. Aber es muss noch geklärt werden, ob wirklich die vegane Ernährung der Grund ist für die Verjüngung oder der Gewichtsverlust, der damit verbunden ist. Ne? Das ist dann wieder der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Also es gibt eine Korrelation, es gibt einen Zusammenhang irgendwie, aber ob das eine tatsächlich das andere verursacht hat, das weiß die Wissenschaft noch nicht. Heiko, Finale, 3. Frage. Hier kommt sie.
Affen kommunizieren genauso schnell wie Menschen. Wenn wir uns unterhalten, geht es blitzschnell. Menschen können innerhalb von Millisekunden auf Gesagtes reagieren. So besonders wie es klingt, ist es aber gar nicht. Zumindest zeigt eine internationale Studie, dass Schimpansen ein ähnliches Tempo in Sachen Kommunikation vorweisen können. Die Forschenden haben dabei das Gestikulieren der Tiere beobachtet. Analysen von über 8500 Gesten haben deutlich gemacht, Schimpansen kommunizieren ähnlich schnell wie wir Menschen.
Ja, da folge ich mal schlicht meinem Bauch und sage, das stimmt.
Ja, Bauchgefühl, das ist etwas, was ich immer empfehle. Folgen, folgen, folgen und in diesem Fall hast du wieder recht. Ja, die Forscher konnten sogar kulturelle Unterschiede zwischen verschiedenen Affengruppen ausmachen. Genau wie wir Menschen in unterschiedlichen Sprachen mal längere, mal kürzere Pausen zwischen den Worten einlegen, tun das auch Affen bei ihren Gesten. Heiko, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein sehr interessantes Buch gewonnen, über das viel geredet wird, von Sabine Hossenfelder, Das hässliche Universum, warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt. Im S. Fischer Verlag erschienen, 368 Seiten, das gehört jetzt dir. Aber okay, ich mache dir jetzt noch dieses Angebot hier.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du kannst jetzt aufhören, da ist keiner böse. Du sagst, okay, Buch gewonnen, der Tag fängt gut an. Oder aber du riskierst das Buch mit einer 4. Frage. Dann hast du hinterher Abo und Buch oder beides verloren.
Ja, ich mache Risiko.
Risiko. Frage Nummer 4.
Frühe Säugetiere lebten im Zeitraffer. Sogenannte Ursäuger sind Vorfahren aller Säugetiere. Sie waren schon vor mehreren 100 Millionen Jahren auf der Welt. 2 sehr gut erhaltene Fossilien zeigen jetzt, die mausartigen Wesen haben deutlich schneller gelebt als wir. Das heißt, sie sind schneller gewachsen als heutige Säugetiere, dafür aber auch deutlich früher gestorben. Zum Vergleich, Mäuse werden heute fast 7 Jahre alt. Die Ursäuger haben damals nur 12 Monate gelebt. Im Laufe der Evolution wurde den Säugetieren also Lebenszeit geschenkt.
Ja, die 4. Frage ist ja dann oft ein bisschen knifflig. Und denk mal wirklich nur an Mäuse und nicht an Dinosaurier. Ach, das finde ich schön, diese Stillen auf dem Sender. Das ist wirklich schön. Aber ich mache mal ein bisschen spannende Musik hier, ne, damit man dich beim Nachdenken unterstützen kann. Also wir sagen, die frühen Säugetiere, da wurden die Ursäuger nur 12 Monate alt, sind also schnell gewachsen und schnell gestorben. Und heute werden Mäuse fast 7 Jahre alt und wachsen ganz langsam, so im Zeitraffer.
Würde ich sagen, das stimmt nicht.
Mhm. Ja, Heiko, dann muss ich das Spiel hier leider beenden, aber du hast gewonnen. Ja, tatsächlich, heutige Mäuse leben im Zeitraffer, werden nur 12 Monate alt. Pech für alle, die gern Mäuse zu Hause haben als Ziertiere. Die Ursäuger hingegen haben in Zeitlupe gelebt. Jetzt wüsste man natürlich ganz gern, warum das so war, aber dafür müsste man die entsprechenden Studien lesen. Heiko, das hat sich gelohnt. Gruß nach Garmisch.
Herzlichen Dank.
Na, was machst du mit diesem tollen Wochenende noch?
Ja, bei mir ist immer so ein Mix aus Aktivität, heute aufs Mountainbike oder auf dem Crosser. Ja. Große Runde drehen, morgen klettern gehen.
Och. Fantastisch.
In der Tat.
Ja, ne? Hoffentlich kommst du auch zum Buch lesen, wenn wir es dir schicken. Ne?
Auf jeden Fall.
Heiko, danke fürs Mitspielen.
Ja.
Mach bald wieder mit und du weißt, ganz wichtig jetzt, nicht auflegen. Ne?
Ja, ja. Herzlichen Dank.
Mach's gut. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Lassen Sie uns mal über das Wetter reden. Sind wir nicht die Einzigen? Auch der Spiegel macht das heute. Aktuelle Spiegelausgabe hat die Sonne auf dem Titel. Wir fürchten und lieben sie. Ich würde sagen, der Sommer in Berlin ist dieses Jahr ziemlich okay. Oder ich meine, immer mal wieder richtig heiß, zwischendurch Regen. Dann wieder Tage wie dieser, an denen man mal durchlüften kann. Nun stellen Sie sich einen Ort vor, an dem das Thermometer fast immer auf über 40 Grad steht. Eine Insel namens Elefantine im Nil im Süden Ägyptens. Ausgerechnet da hat sich über Jahrtausende eine menschliche Hochkultur entwickelt und von der erzählen Papyri, Mehrzahl von Papyrus, die 10 Jahre lang ausgewertet wurden von der Berliner Ägyptologin und Orientalistin Professor Dr. Verena Lepper für das Ägyptische Museum. Frau Lepper, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre schönsten Stücke sind schon eine ganze Weile zu sehen in der Ausstellung Elefantine, Insel der Jahrtausende, James Simon Galerie. Aber sagen Sie mal, war das immer schon so heiß auf Elefantine? Weiß man das?
Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich ist Elefantine und der Süden Ägyptens, da wir 1000 Kilometer südlich von Kairo sind, in der Tat klimatisch eine eher heißere Region. Und wir gehen davon aus, dass auch in der Antike es entsprechend sehr heiß war. Das können wir auch an den Nilpegelständen entsprechend nachvollziehen, die tatsächlich auch der alte Ägypter notiert hat.
Und dennoch haben die Menschen offenbar an Erkältungskrankheiten gelitten. Sie haben nämlich unter den vielen Schriften auch ein Hustenrezept gefunden. Richtig?
In der Tat. Die medizinischen Kenntnisse auf Elefantine waren sehr, sehr ausgeprägt in den unterschiedlichsten Bereichen. Und in der Tat umfasst das auch das Husten und die entsprechenden Rezepte. Hier gibt es ein Rezept eines Berliner hieratischen Papyrus. Hieratisch ist eine Schreibschrift des Ägyptischen aus der 26. Dynastie, also aus dem 7., frühen 6. vorchristlichen Jahrhundert. Und dort heißt es: süßes Bier. 25 Einheiten zu kochen, durch 7 und 4-mal zu trinken. Wenn es ihm dadurch nicht besser geht, soll man für ihn tun. Man möge ihm allerdings nicht zu viel geben. Heilmittel für einen Mann, der an Husten leidet, wobei seine Stimme heiser ist.
Warum haben Sie gerade die Papyri aus Elefantine ausgewertet? Was machen die so besonders?
Ja, die Nilinsel Elefantine, wie ich schon sagte, im Süden Ägyptens, war ein Handels- und ein Grenzzentrum mit einer außerordentlich diversen Bevölkerung. Dort fanden sich viele Sprachen, Kulturen und Religionen zusammen. Und nur an diesem einzigartigen Ort kann man Kulturgeschichte durch schriftliche Quellen über einen Zeitraum von sage und schreibe 4000 Jahren nacherleben. Das heißt, tausende Texte sind unter anderem auf Papyrus und Tonscherben in 10 verschiedenen Sprachen und Schriften verfasst, die sich heute in 60 Sammlungen in 24 Ländern befinden und in dem Berliner Projekt, was Sie schon andeuteten, vom Europäischen Wissenschaftsrat finanziert, entziffert, interpretiert und dann auch digital erschlossen wurden.
Als Laie stelle ich mir alle Ägyptologinnen vor wie Indiana Jones, Khaki-Hosen und Tropenhelm und die sitzen dann da zwischen Schriftrollen und entziffern mit einer Lupe Hieroglyphen. Was ist alles falsch an diesem Bild?
Also natürlich tragen wir gelegentlich auch Hüte, wenn es heiß ist und wir zum Beispiel auf der Insel sind, ganz klar. Aber tatsächlich werden die Papyri als Rollen entrollt. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam mit den Papyrus-RestauratorInnen zusammen, die entsprechend darauf Wert legen. Dann werden die einzelnen Schriftarten entziffert, zugeordnet, entsprechend interpretiert und übersetzt. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass die Papyri, die mitunter gerollt und gefaltet sein können, so verrollt sind, dass die Restauratorin sagt, dass sie nicht physisch geöffnet werden zu dürfen und sodass wir ein anderes Verfahren entwickeln mussten. Das heißt, es gibt bei uns im Team einen Physiker, das ist Eberhard Mahnke, und einen Mathematiker, das ist Daniel Baum vom Zuse-Institut. Und wir haben ein Verfahren entwickelt, wie man Papyri tatsächlich virtuell lesen kann. Das heißt, zum ersten Mal in der Geschichte der Papyrusforschung ist es gelungen, geschlossene Papyri mit Hilfe von Computertomographie tatsächlich lesbar zu machen. Und das zeigen wir in der Ausstellung.
Wie funktioniert das denn?
Ja, Sie müssen einmal unterscheiden, was für eine Tinte in einem solchen Päckchen drin gewesen sein mag. Sie sehen es ja physisch und optisch nicht. Das heißt, Sie müssen erst einmal mit einem Handröntgengerät entsprechend analysieren, ob es eine metallhaltige Tinte oder eine nicht metallhaltige Tinte gewesen ist, zum Beispiel eine Eisengallusthaltige Tinte, also eine metallhaltige Tinte. Wenn das dann vorliegt und wir das entsprechend im Mapping, nennen wir das, beim Handröntgengerät erkennen können, dann wird ein bildgebendes Verfahren gewählt, die sogenannte Mikrotomographie. Das kennen wir alle aus der Medizin, wie man die Leberscheibchen sozusagen entsprechend tomografiert, und in vielen tausend Einzelbildern werden dann die Papyri aufgenommen und von den Mathematikern. Dann wird ein Algorithmus geschrieben und dieser Algorithmus ermöglicht es dann, den Papyrus Schritt für Schritt virtuell zu entblättern, und die Ägyptologen können und dürfen dann den Text lesen, und das ist uns gelungen.
Und wir können das Ganze nachvollziehen in einer Ausstellung, die noch bis zum 27. Oktober zu sehen ist, in der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel, kuratiert von der Berliner Ägyptologin und Orientalistin Professor Dr. Verena Lepper, die wir übrigens in Los Angeles erreicht haben, wo es jetzt fast schon mitten in der Nacht ist. Und dafür extra herzlichen Dank, Frau Lepper.
Gern geschehen.
Bis zum nächsten Mal. Schon die große deutsche Philosophin Juliane Werding hatte einst bemerkt, doch der Rauch schmeckte bitter am Tag, als Conny Kramer starb. Bitter kann also gefährlich sein, giftig sogar. Aber es gibt auch bittere Medizin, die uns gesund machen soll. Bitteres Bier, was manche lecker finden, und bitteres Gemüse, Chicorée oder Rosenkohl. Warum sendet ein und derselbe Geschmack so unterschiedliche Botschaften aus wie gefährlich, gesund, lecker, eklig? Fragen wir Dr. Mike Behrens, der Molekularbiologe am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie in Freising, hat die membrangebundene Chemorezeption von bitteren Gallensäuren und Peptiden untersucht. Herr Behrens, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich habe gerade einen Teil des Titels Ihres Fachartikels zitiert, aber ehrlich gesagt verstehe ich kein Wort. Peptide, Gallensäuren, was genau war Ihre Forschungsfrage?
Ja, wir untersuchen bei uns die Bitterrezeptoren des Menschen und hatten uns dafür interessiert, warum die menschlichen Bitterrezeptoren zum Teil eben sehr giftige Bitterstoffe erkennen, aber zum Teil auch essentielle Bitterstoffe, die wir täglich mit der Nahrung aufnehmen müssen.
Mhm. Der Mensch, das habe ich gelernt bei Ihnen, hat etwa 25 Rezeptoren im Mund, mit denen wir den Geschmack bitter wahrnehmen können, richtig?
Ja, das ist richtig.
Und Sie wollten nun herausfinden, warum 5 davon sowohl auf Gallensäure reagieren als auch auf Aminosäuren und Peptide, ne?
Ja, das ist richtig.
Warum und für wen ist diese Frage wichtig?
Ja, also tatsächlich können diese Rezepte oder diese Bitterstoffe gar nicht unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite haben wir die Gallensäuren, die produzieren wir in unserem Körper selbst, und die verfügen über eine geradezu sprichwörtliche Bitterkeit. Das findet man schon in der Bibel, den Vergleich mit Galle, wenn es um besonders bitter geht. Und tatsächlich die Peptide und Aminosäuren, da gibt es einige darunter, die wir tatsächlich essentiell zu uns nehmen müssen mit der Nahrung, die wir also brauchen. Und das ist ein großer Widerspruch. Und warum diese nun gerade die 5 identischen Rezeptoren der 25 aktivieren, das hat uns halt motiviert, dem genauer auf die Spur zu kommen.
Haben Sie eine Antwort finden können?
Tatsächlich zum Teil haben wir eine Antwort finden können. Für einen Rezeptor konnten wir zum Beispiel zusammen mit Kollegen aus dem Modeling-Bereich sehen, dass die Gallensäuren, das sind sehr rigide Moleküle, die also sich nicht in ihrer Konformation stark verändern, die binden da also sehr gut an diesen Rezeptor. Und mit Hilfe eines Peptids, das sind also 3 Bausteine in dem Fall einer dieser bitteren Aminosäuren gewesen, konnten wir zeigen, dass dieses sehr flexible Molekül praktisch sich so verhalten konnte, dass es für den Rezeptor aussieht wie eine Gallensäure und deswegen den Rezeptor aktivieren konnte.
Das heißt, Sie haben also die technische Antwort gefunden darauf, warum verschiedene Dinge, die bitter schmecken, obwohl sie gesund sind oder gefährlich oder eklig oder lecker, die technische Antwort haben Sie jetzt gefunden, aber die evolutionsbiologische, die fehlt noch immer, oder?
Zum Teil haben wir auch die gefunden. Also tatsächlich konnten wir zumindest nachweisen, dass es bei 3 Rezeptoren des Menschen Ähnlichkeiten zu Rezeptoren gibt aus der Maus, aus dem Huhn bis hin zum Frosch, konnten wir das zurückverfolgen, die ebenfalls bittere Peptide und Gallensäuren binden. Das heißt, wir wissen zumindest, dass diese Funktion 400 Millionen Jahre lang konserviert ist.
Mhm. Aber warum es so ist, die große Frage ist immer noch offen.
Ja, haben wir nur eine Vermutung dazu. Und zwar ist es halt so, Peptide sind nur Bruchstücke von Eiweißmolekülen. Und diese Bruchstücke treten immer dann auf, wenn Eiweißmoleküle zerfallen. Und das spricht natürlich nicht dafür, dass wir jetzt eine besonders frische Nahrung vorliegen haben. Insofern wäre eine Warnung dafür auch gerechtfertigt.
Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass uns ein bitterer Geschmack warnt. Oder vielleicht bedeutet ja auch der Bittergeschmack im Bier, wenn du zu viel von mir trinkst, bekommst du einen Bierbauch.
Ja, das ist durchaus möglich. Also tatsächlich, die Warnung, die gibt es immer. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass jeder Bitterstoff unbedingt giftig sein muss. Es gibt auch einige Bitterstoffe, die zum Beispiel Medizin, die sind tatsächlich gut für uns. Aber es wird immer eine erhöhte Aufmerksamkeit von uns dann diesem Lebensmittel oder dieser Medizin gegenüber vergeben.
Und was gut ist für uns und was nicht, müssen wir lernen als Kinder bereits.
Tatsächlich lehnen wir als Kinder alle Bitter ganz pauschal ab, aber danach lernen wir dann unter anderem in Interaktion mit Erwachsenen, was wir trotz der Bitterkeit essen können und was vielleicht dann tatsächlich gut für uns ist.
Und das ist die bittere Wahrheit von Dr. Mike Behrens, dem Molekularbiologen am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie in Freising. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1, Herr Behrens.
Ja, sehr gern. Schönen Tag.
Schönes Wochenende. Ich gebe zu, ich verfolge die Olympischen Spiele nicht wirklich, aber die großen Dramen, die erreichen natürlich auch mich. Zum Beispiel die weinende italienische Boxerin Angela Carini, die nach 46 Sekunden aufgibt. Schwimmerinnen, die unter Tränen ihr Karriereende bekannt geben. Ricarda Funk, die auf Instagram wegen Platz 11 im Kanuslalom bittere Tränen weint. Jetzt so als Laie würde ich sagen, gut so, lasst es raus, lasst es fließen. Tränen lügen nicht, die helfen, Stress abzubauen. Aber wir fragen lieber mal einen Profi. Marion Sulpizio, Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Frau Sulpizio, guten Morgen.
Guten Morgen.
Mich haben jetzt nur Meldungen erreicht von weinenden Sportlerinnen. Ist das generell so, dass Frauen schneller weinen nach nicht erreichten Zielen?
Ja, das ist eigentlich, das ist das, was man eigentlich so erwartet, ne? Weil die Frauen ja immer so ein bisschen als, ja, ich sag mal, ein bisschen weicher daherkommen. Ich würde mal sagen, die Tränen der Männer sehen wir vielleicht nicht so, aber die gibt es ganz bestimmt auch.
Ist das denn wirklich gesünder, wie man immer so sagt, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, wenn es mit der Medaille nicht geklappt hat?
Also grundsätzlich, egal ob es jetzt eine Medaillengeschichte ist oder was Privates, zu weinen ist ja immer so eine Art von ja, ich sag mal, loslassen, also wirklich den Druck, die emotionale Belastung rauslassen. Von daher ist das erstmal grundsätzlich gesund. Und mittlerweile kann man ja auch sagen, warum sollte man das nicht tun, wenn es bei den Olympischen Spielen nicht klappt oder wenn es mit einer bestimmten, ja, in der Öffentlichkeit sichtbaren Leistung nicht klappt. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man das auch ruhig mal nach außen hin zeigt.
Sie haben schon mit sehr, sehr vielen Spitzensportlern und Sportlerinnen gearbeitet. Wie sehr sind die auf Sieg fixiert? Also wie sehr müssen die dran glauben, aufs Treppchen zu kommen, um überhaupt ihre Bestleistungen abrufen zu können?
Also das kann man, glaube ich, aus der Motivationspsychologie ganz gut erklären. Also wenn ich ein wirklich richtiges, ich sage richtig in Anführungszeichen, weil es realistisch sein muss, ein realistisches Ziel habe, dann ist das natürlich etwas, was mich motiviert, was mich anspornt, was mich überhaupt erstmal diese Strapazen ertragen lässt, die man mit so einer Spitzenleistung verbindet. Also ich muss ja regelmäßig trainieren, ich muss zu Unzeiten trainieren, ich kann keinen Urlaub machen, ich habe vielleicht auch keine Zeit für Freunde. Ich habe sehr viele Entbehrungen und die werden durch so ein Ziel ja irgendwie mit einkalkuliert. Und deswegen ist das schon, ja, ich glaube, das ist schon so ein ganz normaler Prozess.
Aber vor solchen Wettbewerben wie den Olympischen Spielen, da hört man doch in jedem zweiten Interview, ach wissen Sie, dabei sein ist alles. Lügen die sich dann selbst in die Tasche?
Ich glaube schon, dass das am Ende stimmt, dass das dabei sein ist. Alles ist sicherlich eine tolle Devise, die ja auch hinter den Olympischen Spielen steht, weil ja so viele aus verschiedenen Leistungsniveaus Athleten zusammentreffen. Aber für die erste Motivation ist es, glaube ich, nicht wichtig zu sagen, ach, lass mal dabei sein, sondern da braucht man schon ein Ziel. Und je konkreter das ist, umso besser. Wenn das jetzt wirklich die Medaillen sind und das ist nicht unrealistisch, dann würde ich sagen, ja, go for it.
Was beobachten Sie? Da ist dieser Druck, der auf den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Spiele lastet, in den letzten Jahrzehnten gestiegen?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass er gestiegen ist, aber dass er sichtbarer geworden ist. Und dadurch, dass wir jetzt natürlich auch noch sowas haben wie soziale Medien, ist natürlich die 1:1-Bewertung viel schneller möglich. Also das heißt, ich bin viel schneller mit irgendwelchen Kommentaren, mit irgendwelchen, vielleicht auch Hate-Speech-Kommentaren konfrontiert. Und das war früher sicherlich anders. Da hat es erstmal ein bisschen gedauert, bis überhaupt über die Presse irgendwelche Nachrichten kamen. Also von daher kann man schon sagen, diese Form von Druck hat sich erhöht. Aber dass man jetzt innerlich das Ding haben will und dass man sich innerlich so anspornen will, das hat sich, glaube ich, nicht geändert.
Haben Sie denn den Eindruck, die Athleten und Athletinnen werden ausreichend psychologisch vorbereitet auf so ein Großevent wie die Olympischen Spiele, die ja für viele den Höhepunkt ihres sportlichen Lebens darstellen?
Also für manche Verbände kann man da einen Haken hintermachen und sagen, ja.
Welche sind das?
Ja, das gibt natürlich so ein paar Verbände, wo ich sage, da ist jetzt auch der Sportpsychologe mit vor Ort, also die Tischtennisleute beispielsweise oder auch Badminton, da sind Sportpsychologen mit, die tatsächlich für den Verband auch arbeiten. Aber es gibt auch immer noch kleinere Verbände, auch ich sag mal jetzt auf nationaler Ebene, auch Vereine, wo das eben noch nicht so ist, dass man vorbereitet wird. Die Olympiastützpunkte haben mittlerweile auch sehr gute sportpsychologische Betreuung, aber auch die wenigsten haben dort fest angestelltes Personal. Also von daher haben wir da noch Luft nach oben, so würde ich sagen.
Und bei denen es schon funktioniert, was lernen die da zum Beispiel, wie sie mit diesem enormen Druck umgehen können?
Ja, das ist eigentlich ganz, ganz schön. Es gibt so Standardtechniken der Sportpsychologie, die man dann natürlich als Athlet einfach in seinem kleinen Werkzeugkoffer haben muss, um dann mit solchem Druck in der Situation, wenn sie dann da ist, umzugehen. Und das meiste geht natürlich irgendwie über den Kopf. Also das heißt mentale Vorbereitung im Sinne von, ich stelle mir Dinge vor, die passieren können. Ich reguliere mein inneres Selbstgespräch oder ich lerne Atemtechniken, Entspannungsverfahren, wie ich dann in der Situation tatsächlich mit diesem ganz, ganz enormen Druck umgehen kann.
Also Atemtechniken, wie funktioniert das zum Beispiel?
Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Also es klingt zumindest einfach. Das heißt, wenn ich weniger aufgeregt sein möchte, dann kann ich meinen Atem in der Art und Weise beeinflussen, dass ich etwas länger ausatme als einatme. Damit reguliert sich mein Nervensystem sozusagen selbstständig runter. Das heißt, der Körper, der bekommt signalisiert, oh, okay, der Atem ist ganz ruhig, scheint alles in Ordnung zu sein. Damit rege ich mich ab sozusagen. Ich relaxiere mich und kann dann wieder in der Situation viel besser meine Leistung abrufen, als wenn ich so, naja, man sagt ja auf Deutsch, drüber ist, ne? Wenn man drüber aktiviert und total nervös ist.
Und ich denke, das sind Übungen, die sicherlich auch anderen Menschen helfen, die nicht bei Olympia antreten. Und ich sage herzlichen Dank an die Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule Köln, an Marion Sulpricio. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gerne.
Womöglich haben Sie schon gelesen, Komodowarane sind ja sowieso ganz erstaunliche Tiere. Es sind Schuppenkriechtiere, also große Echsen. Die können wirklich sehr, sehr lang werden, maximal 3 Meter, über 70 Kilo schwer. Das gibt es, die ganz großen, fetten Dinger. Wahnsinnig schnell, man muss aufpassen, wenn man in so einen Wald kommt, wo Komodowarane leben. Das kann gefährlich werden, anders als bei den kleinen Geckos oder sonstigen Echsen. Und jetzt haben Forscher vom King's College in London herausgefunden, dass die Zähne dieser Echsen, dieser Komodowarane, zum Teil aus Eisen bestehen. Und ob das ganz normal ist bei Raubtieren, das fragen wir einen, der öfter mal Tiere untersucht. Ein Wissenschaftler, den ich sehr schätze.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, Gruß von einem Echsenmenschen zum nächsten, lieber Marc.
Ja, sehr richtig. Und stell dir bitte noch einen Schrei einer Echse im Wald vor, einer Riesenechse.
Wie viele schreien die denn?
Ja, das weiß ich eben nicht. Das musst du dir jetzt frei vorstellen.
Also. Okay. So.
Und die Hörerinnen und Hörer auch.
Nee,
ja, genau.
Marc, sehr schön. Also Eisen, man sagt ja immer, wer Eisenmangel hat, sollte diese komische Nuss-Nougat-Schokolade essen. So heißt es in der Werbung. Ne? Ich glaube da ja sowieso nicht dran. Aber ist das was Ungewöhnliches, dass man Eisen findet in den Zähnen von solchen Raubtieren?
Also erstmal ja, das ist ungewöhnlich. Und zu der Nuss-Nougat-Creme oder allen Nuss-Nougat-Cremes, die haben fast überhaupt keinen Nährwert. Liebe Erwachsene, aber trotzdem jung gebliebene Menschen, esst sie nicht. Da ist nichts drin, was der menschliche Körper braucht. Ja, das ist tatsächlich sehr selten. Und die Kollegen und Kolleginnen, die das gemacht haben, du hast ja schon gesagt, das King's College in London war dabei, die Queen Mary University auch aus London. Dann noch Kollegen und Kolleginnen aus Australien, Hongkong, USA, Kanada. Eine Riesenstudie, weil nämlich Folgendes passierte. Die zahnärztlichen Kollegen haben wahrscheinlich eher so aus Neugier sich mal die Zähne näher angeguckt von diesen riesigen Komodo-Waranen und haben dann festgestellt, dass, wie du schon gesagt hast, da gab es so eine Lichtspiegelung, die auf Eisen hinwies. Dann haben die gesagt, da hat ja noch nie einer was von gehört, das kennen wir nicht von Dinosauriern. Außerdem, welchen Sinn soll das haben? Es gibt ja eigentlich einen super dicken Zahnschmelz, der ist ja total stabil, ne? Also was soll das? Haben dann genauer nachgeschaut, das angeschliffen und haben festgestellt, super merkwürdig, der Zahnschmelz ist viel, viel dünner bei diesen Tieren, die so einmal im Monat ein Riesentier erlegen, also gar nicht so oft fressen, aber gerade deswegen müssen sie unter anderem auch durch Gifte, die sie ausscheiden, die Beute auf jeden Fall kriegen, sonst würden die verhungern. Die haben es also schwer, die Komodowarane. Also die haben einen viel dünneren Zahnschmelz, aber ganz oben ist eine winzige dünne Schicht, also nur für die Messungen mögen, 1 bis 2 Mikrometer dünn. Das ist total dünn. Eisen drauf. Und welchen Sinn das haben sollte, konnten sie sich nicht richtig erklären und haben deswegen bei Krokodilen geguckt. Stellt sich raus, deswegen haben auch so viele mitgemacht, so viele Kolleginnen und Kollegen, alle 4 untersuchten Krokodilarten haben das auch. Wusste niemand. Also es ist bis vor kurzem völlig unbekannt gewesen. Und dann haben sie sich die Zähne noch mal genauer angeschaut und gesehen, okay, die sind gekrümmt, die haben so eine Sägezähnung und die werden bei Komodowaranen auch sehr oft ausgewechselt. Das heißt, das Eisen oben, das muss irgendeine Funktion haben, sonst wäre es nämlich nicht mehrmals unabhängig voneinander entstanden auf dem Planeten Erde in ganz relativ verschiedenen Lebewesen. Also vermutlich hat es irgendeine Funktion. Aber es ist nicht, wie man jetzt denken könnte, für die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch den Eisenbeißer aus James Bond kennen, Jaws. Mhm. Es ist nicht deswegen, damit die besonders hart zubeißen können. Das können die sowieso mit ihren Zähnen. Die sind schon perfekt dafür gemacht. Sondern möglicherweise sind sie säureresistent. Also die halten Säure aus, die Zähne. Total verrückt. Also diese Komodowarane, die sind nicht nur schnell, riesengroß, super gefährlich, haben Gift in ihrem Mund, was einen bewusstlos machen kann und zur Blutgerinnung, die Blutgerinnung zum Halten bringen kann, sondern sie könnten theoretisch auch irgendwas mit Säure fressen. Was das ist, weiß aber keiner.
Sag mal, wenn Komodowarane die Zähne putzen, sollten sie dann so ein Rostschutzmittel da rein mischen oder rosten diese Zähne nicht?
Vielen Dank für diese sehr gute Frage, weil es ist tatsächlich ein super interessantes Mineral, Ferrihydrit. Das ist noch nicht lange bekannt und das besteht tatsächlich nur aus Eisen, Sauerstoff und Wasserstoff. Für die, die Chemie mögen, werden jetzt sagen, wie soll das funktionieren? Da kann aber nichts super Stabiles für Zähne draus entstehen. Funktioniert aber bei diesen Tieren. Das heißt, die haben folgenden Trick, da das hier nur so eine dünne Schicht ist, anstatt die Zähne zu putzen und irgendwie einen Rostschutz zu verwenden. Das Eisen ist sowieso schon verrostet. Also eigentlich haben die Rost auf den Zähnen, wenn man so will. Wechseln sie einfach ihre Zähne aus. Das können Menschen natürlich nicht. Also deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte schön die Zähne putzen. Außer Sie möchten ein Reptilienmensch werden, wie der Stefan und ich. Dann kann man einfach die Zähne wechseln, so oft man möchte.
Und liebe Komodo-Varan-Forscher, ich hätte dann auch eine gute Idee, wie man diese Tiere in Zukunft einfangen kann. Benutzt Magneten.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Jetzt sage ich mal eins von diesen bösen Worten, von diesen Triggerworten. Glyphosat, ja, da sagen viele gleich, oh, geh mir weg. Glyphosat, das ist wie fettiges Essen. Da hat man sofort eine Meinung zu und die ist in der Regel eher ablehnend, denn Glyphosat ist der Serienmörder unter den Pflanzengiften. Glyphosat killt wirklich alles, was wächst, außer den Pflanzen, die gentechnisch gegen Glyphosat immun gemacht worden sind. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz warnt vor Glyphosat, weil es maßgeblich zum Artensterben beitragen würde und wahrscheinlich krebserregend ist. Glyphosat findet sich auch in den Flüssen Europas. Man geht davon aus, da hat die Landwirtschaft ihren Anteil dran, die benutzt das nämlich auf ihren Feldern. Jetzt hat aber ein Forschungsteam noch eine andere Erklärung gefunden. Unsere Waschmittel. Das lassen wir uns mal erklären von der Umweltanalytikerin Caroline Huhn. Sie ist Professorin für analytische Chemie an der Uni Tübingen. Frau Huhn, guten Morgen.
Guten Morgen.
In meinem Weichspüler ist Glyphosat?
Also für uns ist, wir haben jetzt sehr viel geforscht, wir haben auch Laborexperimente. Eigentlich ist die Beziehung zu Waschmitteln vielleicht gar nicht so schwierig für uns Chemiker. In den Waschmitteln kommen Komplexbildner vor und in einigen Waschmitteln werden dafür sogenannte Aminopolyphosphonate verwendet. Und
dieses Phosphonate, die Aminopolyphosphonate, ne?
Aminopolyphosphonate. Und dieses Phosphonate, das ist auch, steckt auch in dem Glyphosat drin, schon vom Namen her. Und wenn man sich das, die chemische Struktur anschaut, dann sieht man, dass große Teile von dem Glyphosat auch schon in diesen Waschmitteladditiven drin ist, sodass wir eigentlich nur noch Umsetzungen brauchen.
Was hat das für eine Aufgabe im Waschmittel?
Das ist ein Komplexbildner hauptsächlich, das heißt, es fischt sich ganz doll Calcium und damit kann keine Kalkbildung stattfinden. Das ist die Hauptaufgabe, ist aber auch dazu da, Bleichmittel zu stabilisieren.
Aber es ist im Waschmittel noch nicht Glyphosat. Wie wird es zu Glyphosat?
Also das, was wir im Moment machen, ist wirklich den Prozesse zu untersuchen, wo es entstehen kann. Wir haben also direkt solche Bleichmittel simuliert im Labor, da entsteht auch noch kein Glyphosat, aber dann, wenn wir diesen Stoff in Klärschlamm werfen, da sehen wir die Glyphosatbildung sehr deutlich.
Und warum sollte man das tun, diesen Stoff in Klärschlamm werfen? Tun wir das auch mit unseren Waschmitteln?
Ja klar, die Waschmittel, die wir benutzt haben, die gehen dann ja auch in die Kläranlage, das heißt, diese Stoffe werden dort eingebracht in die Kläranlage und dort wird ein Teil natürlich umgesetzt, ein Teil eliminiert, ein Teil umgesetzt.
Die Kläranlage macht aus Phosphaten Glyphosat, also die Anlage, die eigentlich ja das Wasser klären soll, fügt noch etwas hinzu, was für die Umwelt giftig ist. Unglaublich.
Genau,
ist
weil wir haben ja zu erklären. Wir haben ja häufig diese Umsätze, also auch viele Pharmazeutika und so weiter gehen durch die Kläranlage nicht komplett original durch, also das, was nicht zurückgehalten wird, sondern auch da gibt es Abbauprodukte. Das kann ein Abbau sein durch einfach die Bakterien, die in der Kläranlage aktiv sind. Das können aber auch chemische Prozesse sein. Und in dem Falle wahrscheinlich sogar ein solcher chemischer Prozess, der einfach diese Phosphonate klein knackt.
Nun leben wir in einer Zeit, in der man selbst in Großstädten mitten in der Stadt im Fluss schwimmen kann, wie in der Seine in Paris. Und so eine Kläranlage, ich habe immer gedacht, geklärtes Wasser, das wird genauestens untersucht, bevor es zurück in die Flüsse geleitet wird. Und da müsste man doch eigentlich bedenkliche Mengen an Glyphosat finden können, oder nicht?
Also Kläranlagenabwässer werden untersucht. Man wird es nie schaffen, alle Stoffe darin zu erfassen. Dazu sind es einfach zu viele, sind ja auch viele natürliche Stoffe, aber viele Arzneimittel und alle Abbauprodukte. Es gibt auch Befunde, die publiziert sind zu Glyphosat in Kläranlagen, aber das sind dann Konzentrationen, die eigentlich nicht als bedenklich gelten. Die werden ja auch noch verdünnt durch das Flusswasser, in das eingeleitet wird. Insofern sind die Konzentrationen jetzt, die werden nicht als kritisch bewertet für den Menschen.
Okay, also keine bedenklichen, da werden keine Höchstgrenzen überschritten. Aber Ihnen geht es ja noch um was anderes. Ihnen ist aufgefallen, dass der Glyphosatpegel in den Flüssen keine zeitlichen Spitzen kennt. Warum sollte es solche Spitzen geben?
Also was wir in den USA zum Beispiel sehen, ist ein klassischer landwirtschaftlicher Eintrag. Das heißt, wir bringen ein Herbizid aus, danach regnet es und ein Teil dieses Herbizids wird eben in die Gewässer geschwemmt. Das würden wir hier auch erwarten, sehen wir auch an manchen Messstellen in Europa. Aber wir sehen vor allen Dingen, dass wir von den Mengen her einen wirklich gleichmäßigen Eintrag über das gesamte Jahr haben. Und das ist mit Herbizidanwendungen wirklich ganz schwer zu erklären.
Weil normalerweise dürfen Landwirte nur zweimal im Jahr Glyphosat auf die Felder bringen. Da müsste man also solche Spitzen sehen, die sieht man nicht. Jetzt könnten böse Zungen vermuten, die Landwirte halten sich nicht dran. Sie setzen aber lieber auf die Waschmitteltheorie, oder?
Ja, also es gibt ja verschiedene Rückmeldungen. Die Studie ist auch sehr stark in landwirtschaftlichen Zeitungen geteilt worden. Aber die Landwirtschaft ist hier nicht draußen. Natürlich gibt es landwirtschaftliche Einträge. Was wir sehen, ist aber tatsächlich, dass der für viele Flüsse der Eintrag über die Kläranlagen dominant ist. Und dann ist es eben sehr wahrscheinlich, dass der Eintrag über Umsatz von diesen Additiven wie den Waschmitteln, aber auch sonst gebraucht werden, sehr wahrscheinlich ist.
Nun sagen Sie ja, dass die Menge an Glyphosat in dem Wasser, das aus der Kläranlage kommt, per se unbedenklich ist. Ist denn die Menge aus der Kläranlage mit Ihrer Theorie erklärbar?
Wir machen hier im Moment statische Experimente. Das heißt, wir geben einfach diesen Stoff rein und schauen, wie viel Glyphosat entsteht. Es ist wenig, also es ist im Promillebereich. Wir haben das mal ganz grob hochgeschätzt für ganz Deutschland. Also so eine mittlere Abwasserkonzentration, die geht in den Bereich, in den wir müssen, von dem, was gefunden wird, ist zum Teil aber auch noch zu niedrig. Was wir im Moment nicht sagen können, ist, wie gut diese statischen Experimente übertragbar sind auf das, was wirklich in der Kläranlage passiert. Denn das ist ja ein Durchflusssystem, es kommt immer frisches Phosphonat, es kommt immer frische Reaktionspartner und geht auch kontinuierlich raus. Und das können wir im Moment hier nicht so einfach nachstellen.
Okay, dann würde ich jetzt das so zusammenfassen, auch Kläranlagen können zum Glyphosateintrag in Flüssen beitragen. Wäre das die Schlagzeile?
Ja, und in vielen Flüssen muss der Eintrag über die Kläranlagen sogar dominant sein gegenüber landwirtschaftlichen Eintrag.
Das sagt die Umweltanalytikerin Caroline Huhn. Sie ist Professorin für analytische Chemie an der Uni Tübingen. Frau Huhn, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
Ja, danke auch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Der Duft des Sommerregens. Der Geruch nach Sommerregen hat einen ganz eigenen Namen: Petrichor. Damit er entstehen kann, sind drei Dinge notwendig: Öl, Alkohol und Staub. Ist es trocken, produzieren Pflanzen ein gelbliches ätherisches Öl. Dieses wird von Böden und Gestein aufgenommen. Im Boden leben Mikroorganismen, die bei Trockenheit ihren Stoffwechsel herunterfahren. Bei Nässe werden sie aktiv und geben unter anderem eine stark riechende Substanz ab, den Alkohol Geosmin. Wenn die Regentropfen auf den staubigen Boden treffen, werden die Geruchspartikel in kleinen Luftbläschen eingeschlossen. Diese platzen wieder auf und der Duft verbreitet sich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.